Hallo und herzlich willkommen zu unserem Hochzeitspodcast aus Berlin. Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
Und ich bin Hochzeits-DJ Hung. Unser Podcast ist für Verlobte und Hochzeitspaare mit vielen Profi-Tipps für eure Planungszeit und den Hochzeitstag.
Wir freuen uns sehr über eure Kommentare, Fragen und Anregungen und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge.
Heute reden wir über das Thema, wie beginne ich eine Hochzeitsplanung? Wir reden heute über das Hochzeitsbudget, wen lade ich ein, was buche ich zuerst und was kostet wie viel. Und zum Glück, liebe Sarah, habe ich dich heute dabei. Du kannst uns sicherlich darüber sehr viel erzählen.
Ja, bei der Planung ist also der erste Schritt, sich mal Gedanken zu machen über das Budget und die Personenanzahl. Wie viele Gäste möchte ich überhaupt einladen und welche Finanzen stehen mir zur Verfügung? Vielleicht bekommt man ja auch etwas von der Familie noch geschenkt zum Budget und kann das ein bisschen mit einplanen. Und die Personen, die sind auch sehr, sehr relevant. Wir empfehlen immer, die Personenzahl mal, also die kompletten Personen, die Gäste, die man einladen möchte, mal aufzuschreiben. Und vielleicht macht man gleich eine ABC-Liste. Das heißt, die A-Gäste sind die Gäste, die man auf jeden Fall dabei haben möchte bei der Hochzeit. Und die B-Gäste sind so die Nachrücker. Also wenn ich jetzt nicht so sicher bin, kann ich einladen, weiß ich noch nicht. Das sind die B-Gäste. Und die C-Liste, das ist die Menschen, die man gerne hat, aber eigentlich würde es zu weit führen. Also vielleicht der Fußballclub oder irgendwelche Kollegen, mit denen man nicht ganz nah ist, die man aber gern hat. Und am besten macht man dann auch gleich diese Tabelle fertig, dass man auch die Adressen dann sammeln kann und später auch notieren kann, ob diese Gäste spezielle Wünsche haben beim Essen. Heutzutage gibt es ja viele Veganer, Vegetarier oder Allergien. Das muss später die Location wissen, damit sie das vorbereiten können. Und auch die Kinder, da ist es auch wichtig bei den Kindern, dass man vielleicht das Alter dann später notiert für die Kinderbetreuung. Und in manchen Fällen muss man auch als Brautpaar sich um die Hotelübernachtung kümmern, wenn man jetzt eine Location bucht mit ganz vielen Übernachtungsmöglichkeiten. Manche Hotels sagen, hey, ihr kennt eure Gäste besser, macht ihr mal die Zimmerliste, wer in welches Zimmer soll. Mhm. Weil man kennt ja dann die Freunde besser und welche Verwandtschaft wo mit hineinpasst ins Zimmer. Also das wird eine dicke, fette Excel-Tabelle. Das ist aber leider schon so der erste Schritt.
Okay, also es empfiehlt sich quasi so eine Excel-Liste oder so ein Sheet zu machen, dass man so eine grobe Übersicht zu Beginn hat.
Genau.
Und sag doch mal, wie viel Budget sollte man so pro Person ungefähr einplanen? Hast du da so eine Zahl für uns?
Ja, also früher, vor ein paar Jahren, habe ich immer gesagt, mindestens 100 Euro pro Person. Aber das schafft man schon meistens gar nicht mehr. Es ist natürlich auch regional sehr, sehr unterschiedlich. Hier in Berlin planen wir mit mindestens 150 Euro pro Person. Das hört sich natürlich super viel an, wenn man so denkt, man geht mal essen und 150 Euro, mein Gott, wie teuer ist das denn? Aber man muss halt bedenken, wenn man einen Geburtstag feiert, ist man halt nur abends dort. Und wenn man eine Hochzeit feiert, ist man meistens schon viel, viel länger dort. Man hat meistens Gläschen Sekt vorweg oder vielleicht sogar Champagner. Man hat Kaffee und Kuchen, man hat Nachmittagsgetränke und dann noch den ganzen Abend. Und der Abend geht auch meistens ziemlich lange. Deswegen, also 150 Euro ist basic, wenn es jetzt eher eine Sterne-Gastronomie wird oder was Exklusiveres, dann eher gegen 200 Euro pro Person.
Wobei jetzt in diesen 200 oder 150 pro Person ist jetzt quasi, gewisse Dienstleister sind da jetzt noch nicht inklusive, genau, die Dekoration ist noch nicht inklusive, da kommen wir vielleicht gleich nochmal hinzu. Das heißt, was ist jetzt so ungefähr in diesen 150 bis 200 oder 100 bis 200, sagen wir mal, pro Person, was ist da jetzt im Rahmen drinne?
Ja, da hast du recht. Wichtig, dass wir das nochmal konkret sagen. Das sind wirklich nur Speisen und Getränke. Das ist nur die Location. Alles andere kommt on top. Das können wir ja später nochmal genauer runterbrechen.
Ja.
Aber das sind nur Speisen und Getränke für den lieben langen
Speisen
Tag.
Speisen und Getränke sind dann quasi nur in diesem bei. Okay.
Und bei den Kindern noch schnell. Die Kinder müssen natürlich kalkuliert werden, was den Platz angeht. Aber für das Hochzeitsbudget, also dass der Raum halt groß genug ist.
Ja.
Aber was das Budget angeht, machen ganz viele Locations, dass die Kinder von 0 bis 6 entweder gar nichts zahlen oder ganz wenig. Und von 7 bis 12 Jahren, da zahlt man meistens nur die Hälfte für die Kinder. Also wenn man jetzt sehr, sehr viele Kinder hat, dann kann man das auch so ein bisschen einkalkulieren. Und sieht ja auch später, ob die kommen oder nicht.
Genau.
Die Kinder. Aber man sollte auf jeden Fall über die Kinder nachdenken, wenn man sehr, sehr viele Kinder in der Verwandtschaft hat, ob man die überhaupt einladen möchte, ne? Also man kann ja heutzutage machen, was man möchte und man kann auch konkret sagen, die Kinder sollen bitte vor der Party abgeholt werden oder man möchte ohne Kinder feiern. Es ist ja immer ein kleiner, schwieriger Schritt, ja. Aber letztendlich sollte das Brautpaar wirklich so feiern, wie sie möchten. Ne?
Okay. Und muss ich denn jeden von der Familie und von den Freunden, muss ich da wirklich jeden einladen? Oder was würdest du sagen, wen lädt man da am besten ein?
Also ich würde es nicht machen und wir raten es auch immer nicht zu machen. Wirklich nur die einladen, die man sehr, sehr gerne hat. Man muss nicht unbedingt die Freunde von den Eltern einladen oder irgendeine Tante Erna, die man schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen hat. Ja, ja. Weil die Speisen, Getränke pro Person summieren sich, ob ich jetzt 10 Personen mehr oder weniger habe. Das ist natürlich viel Geld.
Ja.
Und auch wenn ich dann später an die Dekoration denke, wenn man vielleicht einen schönen Stuhl mietet oder tolle Blumen auf dem Tisch, dann kommen noch diese ganzen Sachen dazu. Also ein 10er-Tisch ungefähr ist, also 10 Personen sind ungefähr ein Tisch. Und dann hat man vielleicht einen Tisch mehr, den man mit Blumen schmücken muss.
Mhm.
Das summiert sich. Deswegen, also wir würden sagen, die man nicht mehr sehr, sehr lange nicht gesehen hat oder die Kollegen muss man nicht alle einladen, der Fußballclub. Also es ist halt wirklich, wirklich
also auch fraglich. Nicht unbedingt.
Genau.
Nicht unbedingt die Person, so, auch nicht die Person, die so, ja, so eine Gefälligkeitseinladung, da wo ich jetzt eingeladen wurde, den muss man jetzt auch nicht unbedingt einladen, wenn man mit der Person nicht viel zu tun hat, oder?
Genau, also das muss jeder für sich natürlich entscheiden, wie wichtig einem die Personen sind, aber es summiert sich halt. Wenn das Budget sehr groß ist, ist es egal, natürlich kann ich dann jeden einladen.
Mhm.
Wenn das Budget aber irgendwo begrenzt ist, dann wäre das die erste Stellschraube, an der ich drehen würde.
Ja, ja, ja.
Und dazu noch ein kleiner Tipp, wenn man ältere Gäste hat, also die wirklich schon sehr alt und gebrechlich sind, dass man dann halt auch wirklich fragt, ob die nur zu Trauung kommen oder auch zum Abendessen.
Mhm.
Weil es ist einfach schade, wenn man irgendeine Anzahl an Gästen gebucht hat in der Location und dann kommen tatsächlich 5 oder 10 weniger zum Abendessen und dann muss man als Brautpaar trotzdem das Abendessen bezahlen.
Ja, ja, das
stimmt. Das wäre halt auch schade.
Ja. Und sag mal, welche Alternativen gibt es für die, die man trotzdem irgendwie dabei haben möchte? So wie du vorhin gesagt hast, Arbeitskollegen oder Freunde aus einem Verein, Fußballclub etc. Gibt es da irgendwelche Alternativen, die man haben kann?
Ja, es gibt ja noch diesen Polterabend, was man früher mal so gemacht hat. Also wir erleben das eigentlich immer weniger, aber eigentlich ist das gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass man vielleicht vorher einen kleinen Umtrunk macht mit denen oder man macht einen anderen Tag als diese große Feier, macht vielleicht das Standesamt und macht da einen kleinen Umtrunk.
Ja.
Aber unsere Empfehlung ist da nicht genau einen Tag vorher.
Ja, da kann ich auch eine lustige Anekdote zu erzählen. Ich hatte mal eine Hochzeit gehabt, auch einen Tag vorher, ein Polterabend, wurde riesig gefeiert. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, so das halbe Dorf wurde mir erzählt, wurde da eingeladen. Und dann haben sie da wirklich schön gefeiert. Das Problem war, am Tag danach waren gerade die Herren der Schöpfung, waren ganz schön down. Also die haben da einfach mal zu tief ins Glas geschaut und man hat gesehen, dass die an dem Tag einfach nicht mehr so wirklich durch den Tag kamen. Und es war natürlich ein bisschen schön, nicht so schön für, ja, gerade auch für die Braut und für die Gäste.
Ja, schade.
Dass der Tag der Hochzeit quasi dann so ein bisschen, ja, ich sag mal, die sind so ein bisschen durchgehangen haben. Ne? Da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man es vielleicht einen Tag vorher so einen Polterabend macht. Vielleicht eine Woche vorher oder einen anderen Tag irgendwie. Das wäre
Empfehlen.
Ja.
Viel besser. Ja, was es noch gibt, man kann auch sagen, dass man den kleinsten Kreis nur zum Standesamttermin einlädt oder auch das Abendessen im kleineren Kreis macht und dann abends an dem eigentlichen Tag, aber abends sozusagen Partygäste einlädt.
Mhm.
Dass man sagt, so die Kollegen sind um 21 Uhr oder waren auch immer eingeladen zur Party.
Ja.
Und so hat man dann halt nicht die Speisen und Getränke vom ganzen Tag für diese Gäste und spart dann auch ein bisschen.
Oh, das ist ein guter Tipp. Ja,
ja.
Das klingt gut. Und was denkst du, wann sollte man so im Allgemeinen mit der Planung beginnen?
Ganz klar, so früh wie möglich. Ob Corona hin oder her.
Ja.
Oder normale Zeit ohne Corona, so schnell wie möglich, weil dann hat man einfach mal mehr Auswahl.
Ja.
Man hat mehr Auswahl bei den Locations, man hat mehr Auswahl bei den Dienstleistern. Je später man beginnt, desto trauriger ist es, wenn ich irgendeinen Dienstleister, den ich unbedingt gerne haben möchte, nicht mehr buchen kann oder die Location nicht mehr buchen kann.
Ja.
Viele Paare sind da ein bisschen irritiert, weil sie sagen, naja, aber in vielen Standesämtern, wie zum Beispiel auch hier in Berlin, da kann man erst 6 Monate vorher den Termin reservieren. Da kann ich doch nicht ein Jahr vorher irgendwie eine Location reservieren.
Ja.
Aber doch, wir empfehlen das. Also man muss dann wirklich ganz genau 6 Monate vorher bei diesem Standesamt diesen Termin blocken.
Mhm.
Und in den allermeisten Fällen klappt das auch. Also in Brandenburg ist es zum Beispiel, da kann man schon ein Jahr vorher buchen.
Ja.
Da werden so Herbst, Winter immer die Termine rausgegeben. Da hat man dann eine bessere Chance. Aber in der allergrößten Not kann man ja heutzutage auch eine freie Trauung planen.
Ja,
dass man sagt, okay, dann machen wir das halt getrennt. Jetzt haben wir den Standesamttermin doch nicht bekommen, jetzt ziehen wir das doch auseinander. Manchmal ist es voll schön, weil dann hat man vielleicht freitags den Standesamttermin, wenn man jetzt nicht so viel trinkt abends, ne?
Genau, richtig. Nicht so viel trinken.
Aber macht vielleicht einen schönen Standesamttermin. Entweder nur zu zweit, ganz intim oder mit dem allerkleinsten Kreis und nur ein Mittagessen und dann macht man Samstag die große Party mit den ganzen Gästen und macht eine freie Trauung. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen sonntags nochmal zum Frühstück oder zum Brunch. Das ist total toll. Also kann man auf jeden Fall auch machen.
Ich meine, der Vorteil in so einer freien Trauung ist ja auch, du kannst es ja individuell dann auch für dich gestalten. Ne?
Ja.
Also du kannst es, je nachdem, wenn du in der Location irgendwie einen See hast oder so, dann könnte man quasi die freie Trauung, wenn das Wetter es zulässt, quasi direkt am See machen, was natürlich auch einen schönen Erinnerungscharakter hat für sich.
Ja.
Und du hattest es jetzt auch schon gesagt, vielleicht spiegele ich das ein bisschen bei dem DJ oder bei mir. Wann man die Dienstleister bucht. Also bei mir ist es tatsächlich so, zwischen 6 und 8 Monate mindestens sollte man mich vorher schon gebucht haben. Alles, was später kommt, ist teilweise schon viel, viel zu spät. Ich habe jetzt auch schon Hochzeiten, die sind 1 bis 2 Jahre im Voraus gebucht. Es macht Sinn, sehr, sehr früh genug zu buchen.
Ja.
Sonst sind einfach die Lieblingsdienstleister alle leider weg. Und doppeln können wir uns ja leider nicht.
Schwierig
an der Stelle.
Und man will ja als Paar nicht die Reste nehmen.
Nee, eben, genau, richtig. Richtig, die Reste wollen wir da nicht nehmen.
Ja.
Okay, und was denkst du, wie setzt sich so das Hochzeitsbudget genau zusammen?
Ja, also jetzt hatten wir schon die Location. Setzen wir da mal mit den regionalen Unterschieden 100 bis 200 Euro an.
Ja.
Was es da halt noch zu beachten gibt, manche Locations haben Mindestumsätze, da beispielsweise muss ich 5.000 Euro ausgeben, egal ob ich jetzt mit 10 Gästen oder mit 100 Gästen feiere. Das muss man mit einkalkulieren. Manche haben auch Raummieten.
Mhm.
Und dann gibt es noch Catering. Also es gibt Locations, die nur geöffnet haben, also Event-Locations sozusagen, die nur die Räumlichkeiten vermieten. Und dann kann man mit Catering dort machen, was man möchte sozusagen.
Ja, ja.
Aber viele denken immer, es wäre dann billiger. Aber das Catering kostet ja auch. Also nicht nur die Speisen und Getränke, die bringen ja auch den Service mit.
Der Aufwand ist ja dann für den Caterer auch sehr groß. Ne? Ja.
Manchmal bringen sie Tische mit, manchmal bringen sie Stühle mit, jedes Glas, jeden Becher, jede Speisen und Getränke natürlich und auch die Köche. Also das kann unter Umständen sogar teurer werden. Es ist meistens mindestens genauso teuer oder teurer.
Ja.
Ja, und noch große Posten können Kleidung und Ringe sein. Die sind aber sehr variabel. Also wenn man sich da als Paar ein Budget setzt, dann ist es immer von Vorteil. Es sei denn, man hat natürlich ein Budget, das unendlich ist, dann ist es egal.
Ja, genau, das wird schwierig.
Aber ansonsten kann man sehr gut eigentlich Ringe oder Brautkleid oder Kleidung für den Bräutigam, kann man sich schon ein mentales Budget setzen und dann in das Geschäft gehen und sagen, hier, das ist mein Budget, ist das realistisch und sich da beraten lassen. Und dann findet man meistens auch was in der Preisspanne.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch, da gibt es ja für alle diversen Preisklassen oder Spannen gibt es ja da diverse Angebote, sage ich mal.
Ja. Mhm. Also meine Bräute geben jetzt fürs Brautkleid, dass man einfach mal so eine Zahl hat, in der Regel mindestens 1,5 aus für das Kleid, aber ohne Änderungsschneiderei und ohne die ganzen Accessoires, Schleier, Schuhe, da kommt noch alles im Top.
Ja.
Mindestens. Aber ich hatte auch schon mal eine Braut, die ist in die Brautmodengeschäfte gegangen und hat gesagt, also ich habe 650 Euro und mehr will ich nicht ausgeben.
Oh, okay.
Und dann, gut, Berlin ist, wie gesagt, ja immer, da gibt es jede Preisklasse. Sie hat halt in jedem Brautmodengeschäft wirklich nur 2, 3 Modelle bekommen, zu sehen bekommen und mehr nicht.
Ja.
Aber sie hat am Schluss hat sie ein Kleid für 650 Euro bekommen und es stand ja gut und sie sah hübsch aus. Also von daher warum nicht?
Also da war sie hartnäckig und hat wahrscheinlich Angebote auch verglichen und ist mit einem Ziel reingegangen, für den ungefähren Preis was Gutes zu finden. Und mit der Strategie kann man dann auch ein Kleid finden.
Jedes Budget ist ja auch anders. Ja. Und dann, wenn man dann halt auch mit den Dienstleistern später redet und dann sagt, was das Budget ist, dann kann ja jeder Profi auch sagen, du, das ist nicht realistisch, du musst schon ein bisschen mehr einplanen. Oder aber man kann halt Abstriche machen oder man hat weniger Auswahl einfach.
Ja, das stimmt. Das ist immer ein bisschen eingegrenzt wahrscheinlich.
Genau, und dann kommen halt alle Dienstleister noch dazu zum Budget. Wenn man die Location hat und Kleidung, Ringe hat, dann kommen alle Dienstleister noch dazu.
Was kosten so die Dienstleister und wem bucht man da am besten zuerst? Hast du da eine Hausnummer für uns?
Ja, also wir empfehlen natürlich immer den Hochzeitsplaner, jetzt nicht aus Eigennutz, natürlich auch aus Eigennutz. aber der Hochzeitsplaner, der kann halt dem Paar echt gut helfen, auch die Location zu suchen. Wir kennen einfach mehr als die ersten drei Locations, die man so im Internet findet, weil die sind natürlich auch meistens ausgebucht.
Ja.
Und wir können auch helfen, was die Trauung angeht und beratend zur Seite stehen. Deswegen, wenn man das Budget hat und wenn man einen Hochzeitsplaner engagieren möchte, dann ist der am besten an erster Stelle.
Mhm.
Dann empfehlen wir natürlich immer den Redner für die freie Trauung oder den Pastor, weil erst wenn man weiß, wann die Trauung starten wird, erst dann kann man die Gäste einladen.
Ja.
Und dann finden wir immer super wichtig Fotograf, Video, DJ oder Musik oder Band und das Brautstyling. Das sind bei uns so die Top-Ersten.
Ja, macht also aus meiner Sicht ja auch Sinn, irgendwie den Hochzeitsplaner zuerst zu nehmen. Ihr habt ja auch eine grobe Übersicht über viele Dienstleister. Ihr habt ja dann auch die Erfahrungswerte. Ihr habt ja dann wahrscheinlich auch so ein Portfolio, woraus ihr schöpft. Und das spart ja dann für den oder diejenigen dann schon die Zeit, ne? Wenn wir da einen Hochzeitsplaner nehmen, der dann schon die guten Dienstleister an der Hand hat. Ne?
Ja, und jetzt nochmal zu den Preisen, was du gefragt hattest.
Ja, genau. Was kostet das ungefähr?
Ja, also bei den also gehen wir mal alles so nach und nach durch.
Ja, gerne.
Bei den Hochzeitsplanern, da gibt es ganz gravierende Unterschiede. Also manche haben feste Pakete. Da steht halt eine Leistung und ein Preis und eventuell ist es nach Stunden aufgesplittet. So arbeiten wir zum Beispiel.
Ja.
Und wir beraten dann halt die Paare, okay, ihr braucht noch das und das. Wir schätzen so und so viele Stunden und kostet das und das Geld und fertig. Das ist dann halt unabhängig von dem Budget des Paares.
Ja.
Die können jetzt ein kleines Budget haben oder ein großes Budget, ist egal. Und dann gibt es noch Hochzeitsplaner, die berechnen 10-20% des Hochzeitsbudgets, weil die halt davon ausgehen, wenn einer ein großes Budget hat, ist es auch mehr Arbeit, was aber nicht immer so 100% stimmt.
Okay.
ja, und da sollte man halt unbedingt den Hochzeitsplaner fragen, was meint er oder sie denn mit diesem Hochzeitsbudget, weil manche inkludieren da halt Ringe und Kleidung auch mit drin und kriegen dann auch die 10-20%.
Ja.
Und manche sagen, nee, also von den ganzen Sachen, die ich organisiere, kriege ich den Prozentsatz, das ist halt unterschiedlich. Und 10% sind meistens so die Anfänger. Also eher normal ist 15-20%.
15-20, wenn man einen Profi-Hochzeitsplaner haben will.
Ja, einen mit Erfahrung. Und Hochzeitsplaner, bitte, bitte, nur einen mit Erfahrung.
Ja,
da kann so viel schief gehen.
Grundsätzlich Leute oder Dienstleister mit Erfahrung. Man will da bestimmt nicht jetzt jemanden haben, der auf der eigenen Hochzeit quasi die Hochzeit erlernen will oder das Thema erlernen will. Das ist wahrscheinlich der falsche Ort für. Magst du uns mal vielleicht mal so eine Grundrechnung geben oder nicht eine Grundrechnung, vielleicht so ein Richtwert, wie viel eine Hochzeit ungefähr im Durchschnitt kostet vom Budget her?
Ja, das kann ich immer nicht so sagen, weil es kommt immer auf die Personenanzahl an. Also ich jetzt mit 10 Personen feiere oder ob ich mit 100 Personen feiere, ist dann halt mal 150 Euro schon mal so das Grundbudget für Speisen, Getränke. Und die anderen Dienstleister kommen halt on top. Die anderen sind abgesehen von diesen Dekorationen, wo ich vielleicht dann einen Tisch mehr oder viele Tische mehr habe oder weniger habe, sind die anderen halt feste Preise, weil die so meistens nach Stunden oder so gebucht werden. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass die meisten Deutschen so zwischen um die 15.000 Euro ausgeben, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht.
Das reicht nicht, oder?
Ja, ich glaube das ehrlich nicht. Ich glaube, das waren Umfragen, wo Brautpaare ziemlich viel selbst gemacht haben oder Freunde als Dienstleister hatten. Weil
selbst gekocht und selbst Musik gespielt.
Ich weiß es nicht, weil 15, also damit kommen wir meistens nicht aus, wenn man ehrlich ist. Also so ab 20 kann man schon was Gutes machen, je nach Personenanzahl, aber und dann aufwärts.
Ja,
ich sage immer, es ist wie ein Autokauf heutzutage. Entweder nehme ich ein kleines Auto, wo ich zu zweit fahren kann, oder ich nehme halt ein kleines Auto und bin zufrieden damit und happy, oder ich leiste mir halt einen Mittelklassewagen und gebe auch so viel Geld aus. Oder ich leiste mir einen Rolls-Royce und gebe dann auch so viel Geld aus. Also nach oben sind immer keine Grenzen.
Oben gibt es keine Grenzen, nee, das ist richtig.
Aber wenn man halt so viele Bilder sieht im Internet und so viele tolle Sachen machen möchte, letztendlich gibt man das Geld aus, wie wenn man ein Auto kaufen würde.
Ja, das glaube ich auch für jeden, für Luxus, sage ich mal. Oder nicht nur Luxus, sondern auch für Komfort und Dienstleistung. Ne?
Ja.
Deswegen. Okay, was haben wir noch? Wir haben einen Hochzeitsplaner.
Redner oder Pastor.
Ja.
So ein Redner, da gibt es auch sehr große regionale Unterschiede. Hier so in Berlin kostet zwischen 700 und 1.000 Euro. Ich habe schon Regionen gesehen, wo es doppelt so teuer ist. Irgendwas dazwischen sollte für den Redner eingeplant sein. Der Pastor, meistens ist der Pastor zuständig in der eigenen Gemeinde.
Mhm.
Wenn ich jetzt woanders heiraten möchte oder wenn der Pastor halt extra dahin kommt, wo ich heirate, da muss man halt mit ihm sprechen, was er dafür bekommt, dass man ihm irgendeine Spende für die Kirche gibt oder zumindest mal Fahrtkosten berechnet.
Ja.
Und wenn man so irgendwie gar keinen Pastor findet, weil der eigene Pastor in der eigenen Kirche hat keine Zeit und ich bin dann in einer Kirche und heirate da vielleicht und derjenige hat auch keine Zeit, dann gibt es mittlerweile auch so Pastor to go oder so, die man buchen kann im Internet und die sind dann genauso teuer wie ein Redner.
Ah, okay.
Ja.
Okay, Redner, Pastor, was gibt es noch? Wir haben Fotograf und Videograf, wie schaut es da aus?
Genau, also da gibt es auch super Unterschiede natürlich. Es sind ja auch alles Künstler, ne? Gerade auch die Fotografen, Videografen, genauso
richtig.
Wie die Musiker und die DJs. Je mehr Erfahrung man hat und je mehr man gebucht ist, desto teurer kann man eigentlich sein. Und man muss als Brautpaar dann halt schauen, was kann ich mir leisten. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat ein Fotograf mal so in ganz Deutschland Anfragen gestellt, um einfach mal die Preise rauszukriegen. Und da war es für 8 Stunden Einsatz eines Fotografen 1.500 Euro. Und das ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
Okay.
Also ich würde mal so schätzen, zwischen 1.500 und 2.000 für 8 Stunden ist ein normaler Preis.
Mhm.
Jetzt wie gesagt … Berliner Preise.
Ja, richtig. Und obenhin natürlich keine Grenzen.
Ja, ich weiß,
klar.
dass NRW sehr viel teurer ist,
zum
Beispiel, und München zum Beispiel. Das sind jetzt wirklich nur die Berliner Preise.
Ja.
Für Video sollte man hier so zwischen 2.000 und 3.000 Euro schon im Budget einplanen. Aber auch da ist es immer je nach Stunden. Wie viele Stunden kommen diejenigen und mit wie vielen Videografen? Weil die Videografen auch oft zu zweit kommen.
Ja, richtig. Ja, dann haben wir Fotograf, Videograf. Wen gibt's noch?
Ja, das nächste ist Musik und DJ, also Band oder DJ. Ja, am besten sagst du dann deine Erfahrung. Mal gucken, ob ich die gleiche Erfahrung habe.
Ja, genau. Du hattest es ja schon gesagt, für Berliner Preise gelten da andere Regeln als in anderen Regionen von Deutschland, als wenn man NRW und Co. nimmt. Hier in Berlin zahlt man so ein DJ Pi mal Daumen mit ab 700 Euro, je nach Stundenanzahl natürlich. Und ist obenhin natürlich auch offen. Die DJs, mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die DJs, die ich kenne, wenn wir auch noch für Firmen-Events arbeiten oder Firmen-Events Kunden haben, dann sind wir da nochmal, dann ist der Preis da noch ein bisschen höher an der Stelle.
Ja, das kenne ich auch, dass privat einfach mal netter kalkuliert wird.
Ja.
Das ist nochmal ganz gut für die Paare.
Ja, ansonsten Band. Vielleicht ein Richtwert für mich?
Also ganz grob habe ich mal so festgestellt, dass man ungefähr so 500 Euro pro Musiker rechnen muss. Und die meisten Bands haben ja dann so, je nachdem, 3 oder 4 Sets inklusive.
Ja.
Und wenn man dann halt Sets dazu buchen möchte, dann kostet das halt extra. Und da würde ich halt auch immer empfehlen, auch einen DJ einzuplanen, dass man halt danach nicht ohne Musik dasteht.
Nee, genau, richtig. Also so eine Band-DJ-Kombi, das wäre ganz gut, genau.
Oft empfehlen die Bands ja auch einen DJ, mit dem sie gerne zusammenarbeiten.
Ja, genau.
Und was ich noch schnell sagen wollte, was du eben gesagt hast, der DJ, also da kenne ich es auch oft so, dass es halt einen Grundpreis gibt, wie du gesagt hast, und dass man dann vielleicht noch so Nachtzuschläge hat, dass man sagt, so ab 1 Uhr oder so kostet halt jede zusätzliche Stunde also, noch was.
Ja, Verlängerungsstunden kommen da noch hinzu oder je nachdem, was für Technik man mitbringen muss. Vielleicht will das Brautpaar auch schon jemanden haben, der schon von früh bis abends da ist.
Ja, dann das natürlich mehr.
Genau, das sind halt Faktoren, die halt die den Preis natürlich dann auch erhöhen, klar.
Ja.
Okay.
Super, in unserer Liste haben wir dann noch das Brautstyling. Da gibt es auch super große Unterschiede.
Ja.
Also ich würde mal sagen, man sollte auf jeden Fall mindestens 400 Euro einplanen, wenn man Haare und Make-up möchte und ein Probestyling. Und wir empfehlen unbedingt ein Probestyling, damit man halt sieht, ob einem das gefällt, weil es ist nichts trauriger, als wenn die Braut sich nicht hübsch findet. Das geht gar nicht.
Und das an ihrem Tag auch noch, ja. Ist furchtbar.
Genau, unbedingt ein Brautstyling machen und dann ab 400 Euro. Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr große Unterschiede.
Ja.
Und mindestens, gibt mindestens 400 Euro aus. Das hört sich auch super teuer an, aber ist es auch nicht. Also man sollte sich da auch mal überlegen, das Probestyling dauert in der Regel 1 bis 3 Stunden.
Mm.
Und viele Stylistinnen sind am Tag der Hochzeit dann auch 2 Stunden anwesend und helfen dir vielleicht noch ins Kleid.
Ja.
Und von daher sind es doch sehr viele Stunden, die Stylistin investiert und dann relativieren sich die 400 Euro oder 500, was auch immer sie nimmt.
Genau. Ja gut, die Braut spart ja dann auch Zeit an der Stelle, deswegen hat sie dann auch einen Brautstyler, jemanden, der das Styling übernimmt an der Stelle.
Genau, und es hält halt auch, ne? Ja. Sieht halt auch schön aus für die Fotos und auch wenn man mal ein Freudentränchen verliert, genau, dann sieht man immer noch gut aus.
Jetzt haben wir so über die ganzen Dienstleister oder die großen, groben Dienstleister gesprochen. Die Frage wäre natürlich auch sehr, sehr interessant, wie man da einen Professionellen erkennt.
Oh,
wie man da die Spreu vom Weizen trennt.
Ja, wichtige Frage.
An der Stelle, vielleicht hast du da ein paar Tipps für unsere lieben Zuhörer.
Ja, also die Paare sollten sich auf jeden Fall die Internetseite angucken und heutzutage natürlich auch Instagram und Facebook, ob einem da der Stil auch gefällt. Vielleicht findet man das alles viel zu altbacken, dann ist es nicht der richtige Dienstleister. Oder andererseits findet man es nicht romantisch genug und zu modern, dann fallen die Dienstleister schon mal weg. Also der Stil sollte einem gefallen und dann sollte man auf jeden Fall schauen, ob es Bewertungen gibt und wann die geschrieben wurden. Weil wenn alle Bewertungen in einem Tag oder in einem Monat geschrieben worden sind, dann sind es meistens so die Freunde oder irgendjemand, der halt so den Startschuss gegeben hat. Ja, aber dann sind es vielleicht nicht so realistische Bewertungen. Und wenn man halt jemanden sieht, der schon seit mehreren Jahren Bewertungen hat, dann ist es schon ein bisschen seriöser.
Mhm.
Und da sieht man nämlich auch, wie lange ist diese Person denn überhaupt schon schon online und seit wann ist sie auf dem Markt.
Mhm.
Dann kann man auch noch gucken, wer empfiehlt wen. Also vielleicht hat man andere Paare, die tolle Dienstleister auf ihrer Hochzeit hatten. Oder man hat Empfehlung von Locations. Wobei ich bei beiden sagen würde, bisschen Vorsicht. Also, weil das andere Paar hat vielleicht nicht den gleichen Geschmack wie ich und viele Locations, die sammeln einfach nur Dienstleisterlisten, freuen sich, dass sie haben einfach keine Zeit für eine Hochzeitsplanung.
Ja.
Sie haben einfach so viele Events, dass sie keine Zeit haben, eine Hochzeitsplanung zu machen. Und dann freuen die sich, dass sie einfach mal eine Liste haben mit irgendwelchen Dienstleistern und das dem Brautpaar geben können und sagen können, hey, der DJ, der weiß, wo die Steckdose ist. jetzt mal böse gesagt.
Richtig.
Aber ganz oft gucken die jetzt gar nicht, ist das auch der passende Dienstleister? Okay, da ist vielleicht der Dame oder dem Herrn von der Location sympathisch, aber die wissen manchmal gar nicht,
ob es dem Brautpaar auch
so passt. Ob es dem Brautpaar gefällt oder ob der auch wirklich gut und zuverlässig ist und individuell arbeitet.
Hatte ich auch schon erlebt, dass, also wenn man so zum Thema DJs, hatte ich auch einige Kollegen, die haben feste Zusammenarbeit mit Locations, aber da gibt es halt auch interne Deals und da verkaufen sie sich halt in Anführungszeichen günstiger als nach außen und das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, ob das Brautpaar auch, ob der DJ auch zum Brautpaar passt, das ist halt, sei jetzt einfach mal dahingestellt, kann da nicht immer 100% treffen. Ne? Von der Sache her, deswegen ist es immer schwierig. Eine Empfehlung bin ich immer der Meinung, trotzdem irgendwie nochmal prüfen und checken.
Ja,
also
genau.
Nicht blind vertrauen, sondern auch nochmal trotzdem noch gucken, ob der oder die Person zu einem selber passt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, weil gerade auch DJs, also ganz oft ist ja die Person von der Location, selbst wenn sie überhaupt am Tag der Hochzeit anwesend ist und manche Dienstleister überhaupt wirklich sieht, manchmal ist es ja auch so, dass die Personen in der Location von Montag bis Freitag arbeiten, die Hochzeiten organisieren oder den Teil, der in der Location stattfindet. Ja. Und dann sind sie samstags manchmal gar nicht anwesend oder nur bis zum Abendessen. Und dann sehen sie gar nicht, wie hat der DJ jetzt gearbeitet.
Ja, oder haben die Fotos noch gar nicht gesehen vom Fotografen oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Ja, richtig. Ja. Nee, das sehe ich genauso. Ja. Das heißt, persönliches Kennenlernen?
Persönliches Kennenlernen, genau. Am Ende steht auf jeden Fall immer das persönliche Kennenlernen. Also gerade beim Hochzeitsplaner sollte es ein kostenfreies Vorabgespräch geben. Beim Fotograf, da ist es auch üblich. Beim DJ ist es üblich.
Ja.
Dass man auf jeden Fall diese Personen vorher kennt, die einen dann den ganzen Tag begleiten. Nur bei der Stylistin ist es natürlich ein kostenpflichtiges Styling, weil es ja mehrere Stunden dauert und mit Material und mit Wissen, mit allem drum und dran, ist es kostenpflichtig. Aber wie gesagt, wenn man sich nicht sicher ist, ist es immer super, die Personen kennenzulernen.
Das sehe ich auch so, weil so gerade bei mir, bei der DJ-Buchung, muss ja für mich als Dienstleister ja auch irgendwie passen und die Personen und das Brautpaar, da muss einfach die Chemie passen und das finde ich, das macht man am besten, indem man einfach so ein persönliches Kennenlernen hat oder so ein Treffen vereinbart, über die Hochzeit spricht, über die Wünsche spricht und daraus kristallisiert sich einfach nur, ob die Person zu einem passt oder nicht passt und finde ich auch wichtig fürs Brautpaar an der Stelle, ja. Ja, was führt uns denn noch bei dem Hochzeitsbudget?
Ja, hui. Jetzt war schon so viel erzählt. beim Hochzeitsbudget sind jetzt am Schluss noch Blumen und Deko. Also das wird übrigens immer sehr unterschätzt. Also man sollte schon mindestens 100 Euro pro Tisch einkalkulieren, wenn man so ungefähr 10er-Tische mal grob kalkuliert. Weil man sieht ja immer so viele tolle Bilder auf Pinterest und wo es überall Instagram, wo es überall tolle Bilder gibt. Und je üppiger, desto teurer. Also 100 Euro ist eigentlich normal für so eine Tischdekoration. Wenn das echte Blumen sind, wenn es ein bisschen nach was aussehen soll. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Traubogen, man sieht auch immer so viele tolle Traubögen im Internet.
Ja, und die meisten. Gerade zu freien Trauungen, ne? Dann
ja. Je mehr Blume und je mehr exklusive Blume und je üppiger, desto teurer. Also mindestens 300 Euro für so einen Traubogen und manchmal wird es auch 2000 Euro, das kann noch mehr sein. Ja. Also je mehr Blume, desto teurer.
Okay, klar.
Genau. Und dann haben wir noch die Mietdeko, wenn man dann sagt, okay, man möchte schönere Stühle mieten zum Beispiel oder die Location hat gar keine Stühle für draußen für die Trauung und man muss da einen Stuhl anmieten, zur Trauung mieten oder man will schöne Platzteller auf dem Tisch oder hübschere Servietten, farbige, weil in der Location sind meistens nur weiße oder man will ein goldenes Besteck, was auch immer. Das sind halt alles Sachen, je nach Personenanzahl summiert sich das. Was haben wir noch? Dann haben wir auch die Hochzeitstorte zum Schluss von meiner Aufzählung. zum Schluss, was die schönen Dekorationen angeht. Die Hochzeitstorte gehört ja auch dazu in der Regel. Das ist auch nach Personenanzahl sehr, sehr unterschiedlich. Ich kalkuliere immer erstmal so mindestens 400 Euro und dann kommt es auf die Anzahl der Personen an, ob ich jetzt zweistöckig, dreistöckig, vierstöckig und so weiter.
Ja.
Und jetzt ist auch gerade so ein bisschen Blattgold modern, das macht es dann natürlich dann auch ein bisschen teurer. Ja. Auch da sind viele Paare schockiert, aber …
Was so eine Torte kosten kann,
ja.
Ne?
Aber auch da wieder, ne, wenn man bedenkt, dass so ein normales Stück Kuchen 3-4 Euro kostet.
Eben.
Und so eine Torte, die wird einen Tag vorher gebacken. Manchmal sind da 2-3 Leute, die an dieser Torte backen.
Und die Logistik, die dahinter steckt, dass die Torte dann auch auf den Punkt gebracht wird, das gehört ja auch irgendwo dazu.
Überhaupt gebracht wird.
Genau, richtig. Oder gebracht wird, genau, richtig.
Ja, deswegen. Ja, und am Schluss sind es dann die Sachen, die den Tag noch rund machen. Also möchte ich als Brautpaar, muss ich vielleicht von A nach B fahren zur Trauung, möchte ich ein schönes Mietfahrzeug oder brauche ich einen Shuttle für die Gäste?
Ja.
Habe ich noch Geld übrig, möchte noch schönes sonstiges Entertainment wie zusätzliche Live-Musik oder eine Fotobox, Zauberer, Karikaturist, Feuerwerk, keine Ahnung, was fällt uns noch ein? Das kommt halt noch an top.
Ja, stimmt. So, also, ist echt eine Menge. Also zusammenfassend kann man also sagen, man fängt mit dem Budget an und der Personenanzahl und dann sollte man sich einfach überlegen, wen man da am besten einlädt weil es dann am Ende sonst einfach viel teurer wird.
Ja.
Das heißt, als Tipp zum Festhalten, man muss nicht unbedingt jeden einladen, oder Sarah?
Ja, da hast du recht.
Hast du so noch so einen ultimativen Hochzeitsplaner-Tipp zum Schluss für uns und für unsere lieben Gäste?
Ja, also wir empfehlen immer, man sollte sich immer auf jeden Fall einen Puffer im Budget freihalten, da man als Paar meistens irgendwas vergisst oder in manchen Positionen dann doch mehr Geld ausgibt als ursprünglich geplant.
Ja.
Weil letztendlich ist es auch immer so eine Bauchentscheidung bei einer Hochzeit, da will man dann doch manchmal das Schönere. Und so kann man dann während der Planung immer entscheiden, wie man das Budget so am liebsten einsetzen möchte.
Mhm.
Und am Ende soll es aber auf jeden Fall immer so sein, wie man selbst möchte. Also nicht, dass man so viel Geld ausgibt und später Dinge bereut. Also lieber von Anfang an immer nur alles als Paar entscheiden. Das sind meine Tipps.
Okay, cool. Ja, vielen Dank, liebe Sarah, für die ganzen Tipps und für den Einblick in die Planung. Das sind echt eine ganze Menge.
Ja, gern geschehen. Dann bleibt uns zum Schluss nur noch zu sagen, dass wir euch viel Spaß bei den ganzen Überlegungen und bei den ganzen Planungen wünschen. Und wir melden uns wahrscheinlich, ich sag mal, in 2 Wochen wieder.
Jo, mit dem nächsten Thema.
mit der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Jo, ciao.
Tschüss.